Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Um nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Also, sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden, hoffentlich spannenden Ausgabe von Teile der Lösung live. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es wird inspirierend, aufschlussreich und unbedingt zukunftsweisend. Heute habe ich das große Vergnügen, mit Clemens Meyer zu sprechen. Das ist ein wahrer Pionier im Bereich der digitalen Innovation und Nachhaltigkeit, würde ich mal sagen. Clemens ist ein Experte, der seit 2017 sein Wissen in Vorträgen und Workshops unter anderem an Universitäten teilt und als Gründer von guterzweck.net, das ist eine Plattform, über die wir sprechen werden, Millionen von Menschen mit Neuigkeiten, Tipps und Inspirationen rund um Nachhaltigkeit und soziale Themen bereichert. Außerdem ist er der kreative Kopf hinter Pendulum Art. Darüber sprechen wir auch nochmal kurz. Einem einzigartigen digitalen Kunstprojekt, das die Schönheit des Chaos durch NFT auf der Blockchain festhält. Und in unserem Gespräch heute werden wir tiefer in die Welt der digitalen Nachhaltigkeit eintauchen und womöglich herausfinden, wie Clemens das schafft, in unserer schnelllebigen Zeit echte langfristige Veränderungen anzustoßen. Und eine brennende Frage, die wir hoffentlich auch klären werden, ist, wie kann die digitale Welt tatsächlich zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen und nicht nur kurzfristige Trends setzen? Also, bleibt dran, wird spannend. Schön, dass du da bist, Clemens.
Danke für die Blumen und für das tolle Intro. Ich bin auch schon sehr gespannt und freue mich auf den Austausch.
Sehr gerne. Dann fangen wir doch direkt mal mit der Frage an, die ich im Intro schon gestellt habe. In einer Welt, in der jeder zweite Startup-Gründer oder Gründerin behauptet, ein Gamechanger zu sein, stellt sich ja die Frage, was macht wahre Innovation aus? Ich glaube, echte Innovation geht tief in komplexe Themenfelder rein und beschäftigt sich und eben mit komplexen Problemen und nicht nur mit dem kurzfristigen Hype. Wie siehst du das in einer Welt voller Trendsetter? Wie siehst du dich selbst? Bist du die Welle oder bist du der Ozean?
Ich glaube, die Welle ist Teil des Ozeans, oder? Also sowohl als auch. Das war eine diplomatische Antwort, muss ich gestehen.
Sehr diplomatisch.
Ich verstehe voll, worauf du hinaus willst. Ich glaube aber tatsächlich, dass es für Innovation, also viele verbinden jetzt mit Innovation irgendwie, keine Ahnung, SpaceX, Raketen ins All schießen und so weiter. Aber ich glaube, dass es für Innovation, gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit, Soziales, wo ich unterwegs bin, dass man das Rad gar nicht neu erfinden muss, aber man muss es eben schaffen, Themen, die oftmals, sag ich jetzt mal, ziemlich langatmig, schwierig sind, irgendwie auf den Punkt zu bringen oder irgendwie kreativ zu gestalten, eben auch mit nachhaltigem Marketing in diese Richtung gehend. Und wenn man das schafft, ich glaube, dann kann man die Leute auch entsprechend informieren und mitnehmen. Ist natürlich eine große Challenge und oftmals weiß man selber nicht, was funktioniert und was nicht und hat dann Ideen, also was gut funktioniert, was dann total in die Hose geht oder umgekehrt. Aber ich glaube, das ist einfach so Learning by Doing, aber macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, kann ich nur sagen.
Ja, voll, gebt dir da total recht. Oft ist es nicht das Rad neu erfinden. Also ich selber habe Permakulturdesign studiert und eine Wildnispädagogik-Ausbildung gemacht und das sind ja tatsächlich wirklich alte, alte Hüte, wenn man es mal genau nimmt. Und dein Steckenpferd ist ja aber auch die Digitalisierung. Das ist ja mitunter doch das Rad neu erfinden. Beziehungsweise das sind Innovationen, die gab es vor tausenden von Jahren nicht, im Gegensatz zu, ich baue mir jetzt mal meinen Salatkopf an. Wie mache ich das denn am günstigsten? Stelle ich den Salat ein bisschen mehr in Schatten, dann werden die Blätter größer, weil es mehr Photosynthese machen will, die Pflanze, und ich tatsächlich von größeren Blättern dann auch besser profitiere. Das ist ja irgendwie ein alter Hut. Aber wie siehst du da die Rolle des Digitalen in der Zukunft für Nachhaltigkeit?
Ja, also ich glaube zunächst einmal, dass nicht alles, was nachhaltig ist per se, besser oder toll sein muss. Also ich glaube, das ist so ein Irrtum, dass viele Leute glauben, alles, was jetzt irgendwie Papier ist und so, verbraucht ja so viele Ressourcen, aber Digitales ist so die Lösung für alles. Stimmt natürlich nicht. Also wenn wir uns ansehen, irgendwie ChatGPT, dass da jede Anfrage das Vielfache von der Google-Anfrage an Energie benötigt, die muss ja auch irgendwo herkommen, also die fällt ja auch nicht vom Himmel runter. Und ich habe jetzt letztens eine Statistik gesehen, die ich ganz interessant finde, und die sagt, dass ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, also so ein mittelgroßes Unternehmen, alleine durch E-Mails so viel CO2 produziert, wie über 10 Flüge von Paris nach New York pro Jahr. Also auch nicht gerade wenig, wenn man jetzt so sich die Flüge ansieht, aber einfach nur im Alltag. Also ich glaube, dass jetzt Digitales per se nicht grüner oder nicht unbedingt nachhaltiger sein muss, aber es ist natürlich ein Weg heutzutage, wie man die Leute viel besser erreichen kann. Also ich merke es, also ich komme aus Wien, wie man vielleicht hört an meinem Dialekt. Und jetzt gerade in Österreich ist ein riesengroßes Zeitungssterben. Also dass viele klassische Printmedien einfach, die werden teilweise in Österreich noch so künstlich am Leben gehalten durch Förderungen, aber die Leute einfach digital unterwegs sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Sache. Ich meine, 2017, da war das Thema auch noch nicht so medial präsent. Also das war noch so, Nachhaltigkeit, ganz nett, dass du das machst, aber was bringt das eigentlich? Und dann so ab 2018 mit Greta Thunberg, Fridays for Future, ist das Thema auch medial einfach viel größer geworden. Und natürlich, ich glaube heute, ja, digital ist halt die Zukunft. Und genau, was Innovationen angeht, natürlich, gerade auch jetzt in meinem Bereich, künstliche Intelligenz ein riesengroßes Thema. Also gerade zum Beispiel zum Brainstorming, ChatGPT, wenn man jetzt Blogartikel recherchiert oder sich irgendwie Input holen will, so als Sparring-Partner, sage ich jetzt mal, extrem hilfreiches Tool, und die Produktivität steigert sich dadurch natürlich auch extrem. Also
ist das nicht, wenn ich dich unter, ist das nicht vielleicht vermeintlich gut? Weil einerseits sagst du natürlich, also der ökologische Fußabdruck von einer Suchanfrage über ChatGPT übersteigt die von Google. Ich weiß nicht, ich hatte mal im Kopf, eine Google-Anfrage ist wie ein Liter Wasser kochen mit dem Wasserkocher. Das war so eine, habe ich irgendwie mal gehört. Wenn es noch höher ist, der Energieverbrauch, dann ist das ja auf jeden Fall. Und dann, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man so viel mit ChatGPT arbeitet und es als Brainstorming-Partner benutzt, ist es nicht, macht das nicht unglaublich denkfaul? Also trainiert man sich nicht selber die Kreativität dadurch ab?
In meinem Fall würde ich sagen tatsächlich nein. Also ich glaube, dass das tatsächlich ein riesengroßes Problem ist, dass man halt einfach nicht mehr recherchiert oder einfach Sachen auslagert. Und ich glaube, es ist halt sehr wichtig, auch wie man es verwendet. Also ich würde niemals sagen, schreib mir einen Artikel und den dann eins zu eins irgendwie reinklatschen auf die Website. Keine Frage, das geht nicht. Aber es hilft einem so ein bisschen eine Struktur zu bekommen oder auch einfach an Sachen zu denken, wo man sich gedacht hat, vielleicht vorher, das ist nicht so relevant oder das könnte ich vielleicht reinnehmen. Natürlich dann noch mit Eigenrecherche und mit eigenen Quellen und dann auch das Ganze natürlich aufbereiten. Aber so als Grobstruktur würde ich schon sagen, dass hilfreich ist. Ich glaube, es ist halt für uns noch eine Spur besser, weil wir kennen noch die nicht so digitalisierte Welt. Ich glaube, das ist gerade für die jüngere Generation, die eben das nicht anders kennt und mit dem Thema einfach aufwächst, eine riesengroße Herausforderung ist, dann nicht so denkvoll zu werden, sag ich jetzt mal.
Ja, also ich meine, es ist ja digitale Evolution und biologische Evolution laufen ja nebenher. Nun ist die digitale ja viel schneller als die biologische. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, also wenn sich die Nahrung über die Lauf der Zeit verändert hat, dann geht der Kiefer zurück, weil er sich anpasst. Und wenn wir jetzt aber viel mehr Kreativität und Gedanken und so das auslagern auf das Digitale, dann entwickelt sich ja auch was zurück. Ob wir beide das jetzt nutzen oder nicht, aber es geht ja um die Breite, was ich für, bin jetzt ein bisschen, also ich finde es auch super spannend, bin bis jetzt abgebogen, aber ja. Ja, aber siehst du da nicht klar, eine Gefahr also, auch drin? Ja, ne?
Ja, schon auf jeden Fall, wobei natürlich immer die Definition ist, wen man fragt, was Kreativität ist. Also die Macher von ChatGPT oder die Jünger, sag ich jetzt mal, würden jetzt auch sagen, ChatGPT ist kreativ, weil der Mensch hat ja auch nur die Informationen, die er sozusagen in seinem Leben bekommen hat und macht da im Prinzip was mit. Was im Prinzip der ChatGPT auch macht. Ich habe mir da noch keine finale Meinung darüber gebildet, muss ich auch sagen. Aber ich merke einfach, dass so im täglichen Ablauf es extrem hilfreich ist. Also einfach so ein Beispiel zu bringen. Vor ChatGPT mit Recherche und allem drum und dran, würde ich sagen, pro Blogartikel 2 bis 4 Stunden, je nachdem wie intensiver war, mit noch Bild raussuchen für Suchmaschinen optimieren und so. Und mittlerweile, je nachdem, 30 bis 45 Minuten. Also,
ja. Ich gehe voll mit. Ja. Also das hat jetzt
aber natürlich ein Jahr gesellschaftlich ein anderes Thema, keine Frage. Also das ist ja.
Ich gehe total mit. Seit einem Jahr bin ich jetzt auch da mit dran und verfolge das sehr, sehr gespannt und aufgeregt. Die haben ja jetzt einjähriges Jubiläum gehabt neulich. Und ich denke auch, ich bin der absoluten Überzeugung, Technik, Fortschritt oder Evolution lässt sich halt nicht zurückdrehen. Es sei denn, irgendwas crasht halt total, aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Weil lässt sich halt nicht. Deswegen können wir nur mitentwickeln, das jetzt zu verteufeln oder so bringt halt überhaupt gar nichts, weil es lässt sich nicht aufhalten. Und da ist wieder die Frage, sind wir dem ein Werkzeug oder es ist uns ein Werkzeug? Das ist.
Und vielleicht auch noch so als Hintergedanke, ich habe da mit einem Kollegen vor einigen Wochen drüber gesprochen. Total spannende Diskussion, weil aktuell ist ja so, viele im Online-Marketing machen Suchmaschinenoptimierung und versuchen eben da gut zu ranken. Aber wenn jetzt in Zukunft das neue statt Google ChatGPT oder was auch immer für ein Programm dann kommt, das ablöst, in 5 oder in 10 Jahren zum Beispiel, dann ist natürlich die Frage, wie schaffen es dann noch die Unternehmen, die Leute auf die eigene Website zu bringen? Weil wer geht dann noch auf die eigene Website des Unternehmens, wenn er von ChatGPT die Antwort direkt bekommt? Und wie schafft man es dann noch, auch als Unternehmen oder als Blog oder als Website einfach relevant zu bleiben? Und ich glaube, das sind solche Sekundärfragen, die man sich stellen sollte.
Oh, das geht durch alle Bereiche durch. Das ist wie die Einführung des Internets irgendwie. Ne? Das wird ganz schön viel revolutionieren in sehr, sehr vielen Bereichen.
Definitiv. Aber sagen wir mal so, ich kann nicht zu viel verraten, aber wir haben da einige Sachen in der Pipeline. Also wenn wir so in 1 bis 1,5 Jahren wieder sprechen, dann gibt es da hoffentlich ein paar spannende News. Können wir vielleicht nochmal
einen Follow-up machen. Ja, das machen wir gerne. Cool. Aber jetzt zoomen wir nochmal ganz raus. Jetzt haben wir uns schön reingefressen. Mich würde deine Geschichte interessieren. Jede spannende Geschichte oder inspirierende Geschichte beginnt oft mit einem Wendepunkt. Das ist oft so in Heldenreisen. Manchmal ist es ein persönliches Erlebnis oder eine Erkenntnis, die uns dazu bringt, unseren Fokus zu verändern. Was war das bei dir? Kannst du dich erinnern an so einen ganz besonderen Aha-Moment im Leben, der dich dazu inspiriert hat, deine Kräfte für Nachhaltigkeit und Soziales einzusetzen?
Ich würde sagen, den einen Moment wirklich gab es da nicht. Es war eher in diese Richtung gehend, dass ich mich im Online-Marketing ziemlich gut ausgekannt habe, auch schon selbstständig war und mir gedacht habe, wie kann ich dieses Wissen für etwas Sinnvolles einsetzen? Weil man spricht ja heutzutage oft von sogenannten Bullshit-Jobs, also dass man irgendwie Zettel von A nach B schiebt, ob es jetzt bei Unternehmen ist oder in der Agenturbranche und sich dann am Ende des Tages fragt, okay, was für einen Mehrwert habe ich eigentlich jetzt damit in meiner Arbeit erreicht? Also, das ist ja leider Gottes öfter die Regel als die Ausnahme. Und mir war das eben sehr wichtig, dass wir was Positives einsetze. Und es hat einfach als Hobbyprojekt begonnen. Ich habe dann einfach gesagt, okay, die Themen, das waren so 2 Themenblöcke, Nachhaltigkeit und soziales Engagement, die werden wahrscheinlich immer Bestand haben, weil solange es Menschen gibt, wird es auch die Interaktion zwischen Menschen und auch mit der Umwelt relevant sein. Und haben mir gedacht, okay, ich fange einfach mal damit an. Und habe dann einfach begonnen, ja, Sommerurlaub gecancelt und dann Website und Social Media und losgelegt. Also wirklich hardcore dann sozusagen.
Und das war dann schon guter Zweck?
Das war dann schon guter Zweck. Wir haben gestartet als guter Zweck.at, weil wir eben österreichweit zuerst begonnen haben. Seit letztem Jahr sind wir eben Deutschland und Schweiz auch dabei, weil deutschsprachiger Raum macht halt Sinn. Und sind dann auf guterzweck.net umgestiegen. Und genau, am Anfang war das nicht so, dass man jetzt sagt, mit konkreten Planen, in welche Richtung das gehen soll, sondern einfach, ja, aus persönlichem Hobby heraus, Blogartikel geschrieben, Postings gemacht zu bestimmten Anlässen. Oft gibt es auch solche Welttage, wie zum Beispiel den Weltwassertag, Earth Overshoot Day und so, und einfach die Leute aufmerksam gemacht. Und genau, und dann ist es im Laufe der Zeit einfach immer weiter gewachsen. Genau.
Wenn du sagst wir, wie groß ist das Team mittlerweile? Wie habt ihr angefangen?
Genau, also es ist so, insgesamt sind wir zu 5, wobei ich eben mit Freelancern zusammenarbeite. Das heißt, natürlich mit allen Vor- und Nachteilen. Vorteil ist halt, gerade in der Corona-Pandemie hat man es gesehen, große Unsicherheiten, dann kann man halt sehr flexibel arbeiten. Natürlich, wenn man jetzt fixe Mitarbeiter hat, dann kann man... Freie Mitarbeiter, ja. Beziehungsweise andere Selbstständige, die dann halt je nach Projekt dazukommen.
Ihr habt in Österreich auch diese Scheinselbstständigkeitsgeschichten.
In Österreich gibt es das auch, genau. Also da muss man aufpassen, genau.
Ja.
Aber im Prinzip sind es alles andere Selbstständige, die Online-Marketing-Agenturen haben oder Programmierer sind und auch da selbstständig machen. Und es ist nicht so, dass wir jetzt jede Woche zusammensitzen, sondern wenn es halt ein Projekt gibt oder was für einen Kunden, dann kommen wir halt zusammen. Und wenn nicht, dann mache ich selber. Aber tatsächlich würde ich sagen, 90% ungefähr mache ich schon selbst. Also ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Aber man lernt auch extrem viel, weil man halt in sehr vielen Bereichen sich einlesen muss oder darf, je nachdem, wie man es formuliert.
Ja. Und mit Marketing kennst du dich aus? Hinter jeder Marke stehen starke Werte. Mhm. Oder hinter jeder starken Marke stehen starke Werte. Was würdest du sagen, was ist bei euch der Schlüssel, was zu anhaltendem Engagement führt? Was sind so deine persönlichen Überzeugungen, Werte?
Ja, also das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Gibt auch das mit dem Purpose und Start with Why und sozusagen sich selber zu überlegen, warum, was eigentlich der eigene Antrieb ist, hab ich natürlich auch mich sehr damit auseinandergesetzt. Und für mich persönlich ist es zwei Sachen. Also wir haben natürlich einmal die Follower oder die Leser unserer Beiträge. Das ist jeder, der sich eben für Nachhaltigkeit interessiert. Und da ist uns wichtig, einfach spannende und coole Inhalte zu bieten und das ganze Thema leicht verständlich zu machen. Also das ist so der eine Aspekt. Und der zweite ist natürlich, dass wir, also auch im Nachhaltigkeitsbereich, muss man Geld verdienen, kann nicht von Luft und Liebe leben, sage ich jetzt mal. Klar. Und das, da haben wir natürlich Unternehmen, die sich bei uns über unsere Kanäle vorstellen können. Und da mal verschiedene Pakete, je nach gewünschter Reichweite. Und
das heißt, Werbeblöcke genau.
Genau, also es kann ein Interview sein, am Blog oder Social Media Postings oder Kampagnen, also einfach wie ein Online-Medium im Prinzip. Und genau, und da ist uns eben sehr wichtig, dass wir der Überzeugung sind, dass niemand so auf Einzelkämpfer die Welt zum Besseren verändern kann, sondern die Welt ist einfach sehr komplex geworden und dass einfach die Zusammenarbeit extrem wichtig ist, um was weiterzubringen. Und was wir eben machen wollen, ist, dass wir eben den Unternehmen hier eine Bühne bieten, damit sie Engagement vorstellen können. Weil es gibt extrem viele Unternehmen, die etwas tun, aber es erfährt oftmals niemand oder zu wenig Menschen davon. Und das machen wir eben mit unserer Plattform dann möglich.
Ich hatte letztes Live-Gespräch war mit Rebecca von Naturlandkind-Magazin. Okay. Die machte das Ähnliche, also ähnlich wie ihr. Verkauft dann auch eben Werbeblöcke. Und da habe ich gefragt, das würde ich dich jetzt auch fragen, habt ihr so einen Ethikausschuss, was dann auch die Leute überprüft oder die Unternehmen, die jetzt bei euch Werbung machen, dass ihr sicher gehen könnt, okay, das ist jetzt nicht nur Greenwashing oder da steht auch wirklich Nachhaltigkeit und soziale Themen dahinter, also da können wir auch wirklich vertreten. Oder bist, also bei Rebecca war das allein Rebecca, die das macht.
Okay.
Wenn du sagst, du bist 80% von allem, ist das auch so? Machst du das auch selber dann?
Genau, also guter Punkt, weil das ist natürlich eine Frage, das ist so, die bekommt man immer gestellt, weil natürlich überall, wo Nachhaltigkeit vorne auf der Medaille draufsteht, ist auf der Rückseite Greenwashing natürlich als Vorwurf da, keine Frage. Passiert auch oft genug. Ich habe mich da sehr detailliert damit auseinandergesetzt und es gibt in Österreich zum Beispiel manche Plattformen oder auch solche nachhaltige Shops zum Beispiel, die jetzt so einen Kriterienkatalog haben von 20 Fragen zum Beispiel, die dann die von Unternehmen ausgefüllt werden. Sieht auf den ersten Blick gut aus, aber ist einfach extrem subjektiv, weil natürlich die Fragen vom Unternehmen selbst aufgestellt werden oder von den Plattformen und auch die Antworten vom Unternehmen selbst gegeben werden. Also da ist halt immer die Frage, ab wie vielen Punkten ist man dann nachhaltig und ab wann nicht. Und der zweite Aspekt ist eben, dass Nachhaltigkeit in unserer Definition gibt es so also medial das Thema Klima, was über allem steht, aber es gibt da noch viel mehr. Also Biodiversität, Artenschutz, Tierschutz, aber auch soziale Themen, die man nicht vergessen sollte. Und es gibt eben Unternehmen, die jetzt einen Aspekt super gut wahrnehmen, aber andere Aspekte zum Beispiel weniger. Deswegen, wie wir das für uns gelöst haben, ist, dass wirklich jedes Unternehmen uns anschauen und eine Recherche machen und einfach überlegen, okay, können wir mit dem zusammenarbeiten oder nicht. Und natürlich gibt es Branchen, die es gar nicht gehen, also keine Ahnung, wenn jetzt ein Waffenhersteller sagt, wir machen Elektropanzer, finde ich trotzdem ein bisschen schwierig, ja, sag ich jetzt mal. Aber uns ist eben auch sehr wichtig, wie man das Thema darstellt und aufbereitet. Also jetzt ein Beispiel, es gibt Unternehmen, die sind oder stehen in der Kritik, dass sie Greenwashing machen. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt dieses Unternehmen vorstelle und schreibe, das ist der Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Oder ob ich sage, okay, wir stellen euch vor. Nein, oder ob man es wirklich direkt anspricht und sagt, NGOs kritisieren euch für das und das Thema, was ist eure Stellungnahme? Und unser Ziel ist jetzt nicht, weil gerade der Nachhaltigkeitsbereich ist sehr oft ideologisch getrieben, also so, die sind gut, die sind böse. Und unser Zugang ist das Ganze sehr pragmatisch zu sehen. Also einfach möglichst viele Stimmen auf der Plattform präsent zu haben und diesen Austausch zu fördern. Weil wir glauben, dass eben nur eine Veränderung zustande kommen kann, wenn man auch sich Ansichten anhört, die vielleicht unbequem sind oder die mit den eigenen nicht übereinstimmen und also aus der eigenen Bubble rauskommt. Und das ist uns eben ganz, ganz wichtig. Die wir uns natürlich auch noch absichern. Also wir haben auch in den AGBs stehen, wenn jetzt ein Skandal rauskommt, von dem wir vorab nichts wissen konnten, können wir jede Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beenden. Und das Zweite, was auch sehr relevant ist natürlich, ist, weiß nicht, du gehört hast von der Green Claims Richtlinie, die wird gerade in der EU besprochen. Genau. Mhm. Und da geht es eben darum, dass ab nächsten Jahr, also bis nächsten Sommer, also bis Sommer 24, soll festgelegt werden, was im Prinzip Greenwashing ist und was nicht. Also einfach aktuell ist es halt Wilder Westen und das soll einfach definiert werden. Und da ist dann für uns eben auch so, dass wir eben auch zum Beispiel festgelegt haben, dass wir natürlich den Unternehmen vertrauen müssen, wenn die uns Informationen geben. Und wenn da irgendwelche Begriffe, gesetzlichen Anforderungen nicht gerecht werden, dass wir dann eben auch keine Haftung übernehmen. Weil, wie gesagt, natürlich ist da auch das Thema Vertrauen wichtig. Aber so haben wir uns in dem Sinne abgesichert, weil natürlich auch hier die Authentizität extrem wichtig ist.
Okay. Cool. Also mit René Benko habt ihr keinen.
Mit René Benko haben wir nichts zu tun. Aber ich bin neugierig, kannst du vielleicht so ganz kurz in ein, zwei Sätzen sagen, wie das Rebecca gelöst hat oder was die dazu gesagt hat? Weil ich finde es immer spannend, wie da so andere herangehen. Oder was du
verstehst. Ja, genau. Also ähnlich, sie guckt sich das auch an. Ich hab's jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf. Okay. Aber ich kann euch gerne miteinander verknüpfen, könnt ihr euch gerne austauschen.
Ja, würde mich freuen.
Ja, total gerne. Nice. Das heißt, Leute, die jetzt ein eigenes Business haben, klein, groß, mittel und in Nachhaltigkeit drin sind, könnten jetzt jederzeit einfach auf dich zukommen, können sagen, hey, Clemens, hast du Lust? Können wir da so einen kleinen Werbeblock bei euch im Blog machen?
Genau, also wir haben bis jetzt gehabt vom Unternehmen oder vom Startup mit 2 Mitarbeitern bis hin zu, oder mit einer Einzelperson sogar, bis hin zum Unternehmen mit 800 Mitarbeitern war bis jetzt alles dabei. Finde ich auch ganz spannend so, weil natürlich die Herangehensweisen auch durch die Strukturen ganz anders sind. Auch so ein bisschen, manche sind eben strukturierter, manche sind chaotischer und es ist auch ganz interessant zu sehen, wie da verschiedene Unternehmen einfach strukturiert sind, sag ich jetzt mal.
Ja. Ich finde den Ansatz auch super, den Diskurs zu fördern. Mhm. Also das ist wirklich was mir auch schon oft aufgefallen ist, dieses, dass es oft in Schwarz-Weiß-Denken ist oder dass es halt erst Aufmerksamkeit bekommt, wenn es eben entweder das eine oder das andere ist. Mhm. Aber die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern sie ist meistens grau. Irgendwas dazwischen. Und ich glaube, das ist super wichtig, eben sich konträren Meinungen einfach die auszuhalten und den Diskurs zu sorgen und zu pflegen, zu suchen und zu pflegen, damit daraus was entstehen kann, damit daraus Veränderungen entstehen kann. Ansonsten verfestigen sich nur die eine oder die andere Meinung und das ist im Endeffekt bringt es gar nichts. Es ist halt einfach spaltend und polarisierend. Mhm. Und wo das hinführt, das sehen wir ja gerade. Genau. Also das ist ja das, was gerade passiert und dem müssen wir eben entgegenwirken, indem wir die Leute halt irgendwie doch an einen Tisch bringen.
Genau, das ist natürlich auch ein Problem. Ist natürlich auch ein Problem von Social Media, sage ich jetzt mal, weil die Algorithmen eben darauf aus sind, wenn man jetzt irgendwelche Sachen kommentiert, liked, sich ansieht, teilt und so weiter, einem immer mehr davon zeigen und man fühlt sich halt immer so im Ego gestreichelt, ja, die haben die gleiche Meinung wie ich und so weiter und die wollen das ein bisschen durchbrechen und halt das ganze Spektrum im Nachhaltigkeitsbereich abbilden, weil ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich haben wir so den ORF, das ist so das Pendant zu ARD Erste und ZDF, genau. Und und im Prinzip ist das so ein Meldungsblock, der ist dann 30 Sekunden oder eine Minute zu einem sehr komplexen Thema. Und das kann man natürlich nur verkürzt darstellen. Es geht gar nicht anders in der Zeit. Und da festigen sich halt sehr oft die Meinungen, keine Ahnung, Plastik ist schlecht, das ist gut und so weiter und so fort. Und wir wollen halt wirklich sagen, okay, es kommt auf den Einsatz drauf an und wie und wo. Weil, also um das Beispiel Plastik herzunehmen, finde ich total spannend. Es gab jetzt auch eine Studie, die gezeigt hat, dass eben ein Drittel der Lebensmittel weltweit weggeschmissen werden. Und dass zum Beispiel eine Gurke, die in Plastik eingepackt ist, um ein Vielfaches länger hält und dadurch eben der Lebensmittelabfall geringer wird und dadurch natürlich auch weniger Methan dann auf den Biodeponien produziert wird. Das heißt, die Welt ist einfach komplex und es gibt nicht für alle so eine Pauschalantwort, sondern man muss sich wirklich überlegen, wo macht Sinn, wo nicht. Und diese Komplexität versuchen wir trotzdem heruntergebrochen und verständlich anzubieten.
Voll, das ist ein super spannendes Thema. Da spreche ich nächste Woche tatsächlich auch drüber mit Simon vom Foodsharing Café. Okay. Foodsharing ist ja eben genau so eine Initiative. Mhm. Ein Drittel der Lebensmittel wird weggeworfen und 60% davon sind im privaten Haushalt tatsächlich. Mhm. Und wenn wir da irgendwie ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen für, wie man Sachen haltbar machen kann oder wie man Sachen überhaupt aufbewahrt oder wie sie zu handhaben sind, dann ja, halten die auf jeden Fall viel, viel länger. Und das beschränkt sich nicht nur auf Lebensmittel, das ist auch im Handwerk so. Also wenn du dich ein bisschen auskennst mit Fenstern, dich kurz beschäftigt hast und dann siehst du, okay, da zieht's, da muss ein Dichtband rein. Das ist eine Sache von, keine Ahnung, 10 Minuten und mhm. du kannst deine Heizkosten extrem senken. Mhm. Aber es ist halt so Wissen, was erstmal wieder auf die Platte kommen muss, ne? Und da muss auch wieder Verantwortung an die Menschen gegeben werden. Es gibt natürlich die Politik als von top-down, aber es muss auch bottom-up. Von unten passieren. Und da finde ich so Plattformen, wie du sie geschaffen hast, um Bewusstsein zu schaffen und Menschen zu erreichen und zu informieren, finde ich da ziemlich großartig.
Total gerne. Und was ich auch gesagt habe oder was ich auch noch dazu ergänzen wollte, ich glaube, gerade in dem Bereich ist halt auch das Zusammenarbeiten und Zusammenkommen extrem wichtig. Sei es jetzt einfach auf Kooperationsbasis oder auch wenn wir mit der Reichweite unterstützen können. Also natürlich, falls du Möglichkeiten hast, auch die anderen Teilnehmenden von den Insta-Lives untereinander zu connecten oder vernetzen, glaube ich, wäre das auch total hilfreich, weil vielleicht ergeben sich da auch spannende Synergien.
Voll.
Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Hast du schon von How to Humus Permakultur Design gehört? Das ist ein Hörbuch, also dein akustischer Schlüssel zur Welt der permakulturellen Arbeitsweise. Stell dir einmal eine Trockentrenntoilette vor. Nicht nur als umweltfreundliche Alternative zum Wasserklosett, sondern als symbolträchtigen Ausgangspunkt, um tief in die Philosophie und Praxis der Permakultur einzutauchen. Dieses liebevoll produzierte Hörbuch bietet dir konkrete Anleitungen und Inspirationen, um deine Projekte spielerisch, effektiv, ganzheitlich zu beobachten, zu analysieren, zu designen, umzusetzen, zu reflektieren, zu feiern und zu verbessern. 1 Stunde und 17 Minuten, gelesen von den fantastischen Till Hagen, Marie Bierstedt und David Nathan. Freu dich auf Bonusinhalte wie digitale Flyer und Zugang zur großen Humus-Festival-Mitmachgruppe. Und für die Detailverliebten gibt es optional auch das Skript als Booklet zum Hörbuch als PDF dazu. Für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. An diesem Hörbuch habe ich ein Jahr voller Leidenschaft hart gearbeitet. Darum freue ich mich ganz besonders über deine Unterstützung. Und jetzt bist du bereit, deine Kopfhörer einzustecken und dich von How to Humus Permakultur Design in eine Welt führen zu lassen, in der ökologische Verantwortung und kooperatives Wachstum Hand in Hand gehen. Deine Reise in die Welt der Permakultur wartet auf dich.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Du warst auch Dolmetscher, habe ich gelesen, 2017 während der Flüchtlingskrise. Das würde mich auch nochmal total interessieren, weil es ja eine besonders besondere Situation oder eine herausfordernde Situation sicherlich war und bestimmt auch prägend auf deine Sicht in Bezug auf Nachhaltigkeit und sozialem Engagement. Kannst du dazu oder hast du Lust dazu ein bisschen was zu erzählen?
Ja, total gerne. Also es war so 2016. Und das war eben, ja, ganz Europa, wo eben also Flüchtlingsbewegungen waren. Und ich bin dazugekommen, also meine Mama kommt aus dem Iran. Und deswegen spreche ich halt auch Persisch, also Farsi. Und zum Beispiel Leute, die jetzt aus dem Iran kommen, aber auch aus Afghanistan, die sprechen ein bisschen anderen Dialekt. Und da habe ich dann halt oft gedolmetscht oder sie auch mal zum Arzt begleitet und da eben übersetzt. Und das war eine total interessante Zeit. Das war jetzt so vor dem Studium, 6 Monate lang ungefähr habe ich das gemacht. Oder 4 Monate lang. Und ja, sehr prägend, aber ich habe auch für mich gemerkt, dass, weil ich bin ein Mensch grundsätzlich, der relativ ungeduldig ist, einfach von der Art her. Und ich habe gemerkt, es macht natürlich Spaß und es war auch cool, aber es ist nichts, was mich jetzt langfristig so erfüllen würde. Mhm. Aber das Thema helfen oder was Positives beitragen, das war immer mir sehr wichtig. Und das finde ich auch total cool und auch natürlich interessant, dass da total verschiedene Ansätze gibt. Weil es gibt manche Leute, die finden sich selber wieder als Sozialarbeiter zum Beispiel, so one-on-one den Menschen zu helfen. Andere jetzt, wie zum Beispiel jetzt ich im digitalen Bereich, so one-to-many Informationen bieten. Und das finde ich halt sehr interessant, dass es so verschiedene Zugänge gibt. Und Gott sei Dank gibt es verschiedene Typen, weil wenn jeder nur eine Sache machen könnte oder würde, wäre es halt ja, sehr eintönig und auch natürlich nicht so gut, glaube ich. Ich glaube, je mehr verschiedene Ansätze es gibt, desto besser. Und jetzt, ja, wenn ich sage ungeduldig, meine ich jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie mir auf die Nerven gegangen ist, aber einfach, wenn man halt manchen Leuten Sachen erklärt und die versuchen dann trotzdem irgendwie jemanden zu überreden, das doch zu tun, obwohl man weiß, es ist nicht erlaubt oder so, so Hausregeln zu umgehen zum Beispiel, dann ja, geht das irgendwann auf die Nerven. Dann kann man es doch nicht verhindern, es wird auch nur ein Mensch.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also ich finde auch Menschen, die jetzt zum Beispiel sich in die Wald, in den Wald setzen und den Wald besetzen, damit er nicht gerodet wird, finde ich auch eine, eigentlich finde ich richtig wichtige Aufgabe. Wäre aber überhaupt nicht mein Ding. Hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich bin dankbar für die Leute, die das machen. Hab natürlich meine eigene Meinung dazu oder meine eigenen Ideen, wie man das machen könnte oder vielleicht nachhaltiger machen könnte, aber das ist, ich mach's ja nicht und wer macht, hat recht, würde ich sagen. Aber finde ich spannend, finde ich gut und auch da irgendwie sich mit ganz vielen Leuten zu treffen und zu unterhalten und Sachen anzustoßen und von den eigenen Qualitäten da vielleicht doch was reingeben zu können oder ähnliches.
Das finde ich auch ganz interessant, das sind auch die Plattform und die Bühne. Also ein Beispiel jetzt ganz konkret. Heute ist in den Medien, dass in Österreich gegen die, nennt man es in Deutschland auch Klimakleber, also so letzte Generation,
ja,
so angeht.
Ja, okay,
okay. Und da wird jetzt gerade in Österreich auch ermittelt, ob es eine kriminelle Vereinigung ist oder nicht. Ja. Und wir haben zum Beispiel jetzt auf X, also X-Twitter, eine Umfrage gestartet. Sagt ihr, sind die kriminell oder nicht? Und ich habe jetzt kurz zum Live-Call reingeschaut, es haben, glaube ich, so 50, 60 Leute mitgemacht und 85-90% sagen nein. Was mich total überrascht hat. Ich habe viel mehr gedacht, dass es eben so ausgeglichen ist oder ausbalanciert ist. Aber finden wir auch total spannend, einfach so zu zeigen oder einfach zu, ja, zu überlegen. Wir hatten auch mal eine ähnliche Sache, wir hatten auf Facebook im September, kurz nach den Sommerferien, ein Posting gemacht, das hieß, was hältst du von den Klimaklebern, mit so einem Bild. Und uns war schon klar, dass das eben für Social Media ziemlich abgehen wird wahrscheinlich. Und ja, hatten dann innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, 2300 Kommentare oder so. Also es ist ziemlich abgegangen. Ja, die ganze Bandbreite. Also das erste Kommentar, ich habe mir gedacht, wie lange wird es dauern, bis ein erstes krasses Kommentar kommt? Und nach 10 Sekunden hat eine Frau geschrieben, unter natürlich Klarname, einfach drüber fahren, dann ist eine Ruhe. Ich dachte, okay, muss man sich moderieren, bitte keine Aufrufe zur Gewalt und so weiter und so fort.
Und, Aufruf zum Mord, ey.
Na genau, also es ist wirklich heftig. Und dann gab es wieder Leute, die geschrieben haben, Klimaschutz ist wichtig, aber es ist die falsche Maßnahme, also total differenziert oder finde ich gar nicht gut, also das ganze Spektrum. Aber es hat halt jeder eine Meinung dazu und ja, ist halt auch medial sehr, sehr stark.
Das ist auch, glaube ich, einfach das, was dahinter steht, dieses Marketing, diese Betroffenheit herzustellen, einmal mit der Gießkanne über alles. Ich meine, viel logischer oder, also mir erscheint logischer, irgendwie Galas oder Privatflughäfen oder sowas zu blockieren, weil zumindest mir ist bekannt, dass den meisten CO2-Ausstoß ja eher von dem reichsten Teil der Bevölkerung ausgestoßen wird. Deswegen wäre es eigentlich fair für alle anderen, zu sagen, okay, wir blockieren jetzt die, weil die haben den größten Hebel im Prinzip. Also die können Veränderungen statt oder wir müssen die Politik irgendwie blockieren oder so. Aber dann mit der Gießkanne halt vor, dann ist es natürlich auch fair, ist auch ausgeglichen, ne? Kommt jeder mal dran.
Klar, aber kann natürlich ist immer die Frage so, was der Impact, weil natürlich, wenn du jetzt irgendwie auf der Straße klebst, dann muss man darüber berichten, was einfach verkehrsrelevant ist. Natürlich wäre es zielführender, wenn du dich irgendwie im Bundestag oder in Österreich im Parlament irgendwie anklebst, dort werden die Entscheidungen getroffen. Aber natürlich, ja, ist die Frage, was ist dann die mediale Berichterstattung? Dann heißt es halt, okay, da ist jetzt jemand reingelaufen und abgeführt worden und das war's dann. Also, und natürlich das andere ist auch immer.
Ja, das Kontroverse, das ist ja gewollt dann eigentlich.
Genau, und die Frage ist halt immer natürlich auch, ob man damit mehr Leute abschreckt oder mitnimmt, weil ich glaube, am Ende des Tages ist es ein Thema, was alle betrifft und die Anliegen sind auch total nachvollziehbar. Aber die Frage ist immer, wie man das rüberbringt. Und wenn man natürlich Leute auch, die für Klimaschutz empfänglich wären, verärgert, ist es, glaube ich, nicht eine zielführende Maßnahme und insofern eine große Herausforderung, weil die Systeme sind nun mal oftmals sehr, sehr, sag ich jetzt mal, behäbig, um das zu ändern, ja. Aber wie schafft man es da, das zu machen? Und in Österreich gibt es zum Beispiel auch eine Anwältin, die Klimaklagen einbringt, also die klagt in die Republik Österreich. Also es in Deutschland auch sowas Ähnliches gibt, wo dann Jugendliche...
Ja, BUND vielleicht, kann. Ne?
Genau, okay. Wo dann Jugendliche zum Beispiel oder Schüler die Republik klagen, wegen Nichteinhalten der Klimagesetze. Ich habe auch gerade erst irgendwie letztens gelesen, dass in Deutschland auch die Regierung irgendwie gerügt wurde, weil die Klimagesetze, die eigenen, nicht einhält.
Ja. Aber jetzt ist Scholz wieder gelobt worden, weil er auf der COP
so schnell ganz geht's
formuliert hat. Ja, es geht immer hin und her. Aber es ist so, wie du sagst, es ist halt ein Riesendampfer, ne, um den umzudrehen. Was macht man da? Steckt man da irgendwie eine Stange in die Speichen, und um es zu blockieren? Oder was macht man, ne, um Aufmerksamkeit zu kriegen? Mhm. Oder es ist natürlich, also man kann sagen, es ist ein Bärendienst, den sie erweisen an der ganzen Klimabewegung. Aber es ist natürlich auch, stellt es Fridays for Future oder solche Organisationen dann natürlich auch nochmal ganz brav da. Und die wurden ja dann total auch wieder gelobt, weil sie nicht so extrem sind wie die. Mhm. Gut, was das Greta dann verkackt hat, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber es ist halt eine wilde Welt. Also es ist echt eine wilde Welt. Und ja, wir müssen irgendwas tun. Und da ist eigentlich gut, wenn die Leute irgendwas tun. Mhm. Es muss aber trotzdem, irgendwie muss es fair bleiben, ne? Wenn wir.
Und wie gesagt, es ist uns auch unser Ziel ist auch nicht, dass wir jetzt sagen, wir machen von Hardcore-Fleischessern von einem auf den anderen Tag jetzt Veganer, sondern wir sagen, wenn jetzt irgendwie 10-15% der Bevölkerung einfach sagen, okay, ich esse jetzt nicht mal so und so oft in der Woche Fleisch und ich reduziere das, es ist nur noch die Hälfte, ist auch was gewonnen. Also man muss auch die breite Masse sich ansehen. Und wenn man die zu einem Umdenken bringt, weil ich habe das Gefühl, auch wenn wir so von Schwarz und Weiß denken, es gibt so die Fleischesser, das sind die Mörder, und es gibt so die Veganer, das sind so die, die halt auf dem rechten Weg sind jetzt. Ja. Also die Diskussionen sind auch immer ganz interessant. Ja. Und ja, und natürlich, wenn man es jetzt schafft, die Menschen, die jetzt viel Fleisch zu essen, dazu zu bewegen, irgendwie 1, 2, 3 Tage die Woche zu sagen, okay, es muss nicht unbedingt, es gibt auch coole Alternativen mal dazu, die ich mal ausprobieren möchte, dann ist der auch extrem viel gewonnen. Also das darf man jetzt nicht unterschätzen. Und genau, die meisten Menschen sind irgendwo in der Mitte. Also so eine, vielleicht kennst du so eine Gauss-Kurve, also es gibt so Extreme auf beiden Enden und die meisten Menschen sind irgendwo in der Mitte. Und es geht eben darum, weil die Leute, die jetzt schon extrem umweltfreundlich sind und extrem bewusst sind, die sind eh schon drinnen. Die Leute, die es nie interessiert, die werden wir auch nicht mitnehmen können. Also das ist auch da, die sind halt auch nicht empfänglich für sowas. Aber es gibt halt extrem viele, die einfach vielleicht falsch informiert sind oder sagen, sie kennen sich nicht gut genug aus. Und wenn man denen irgendwie so einen Gedankenanstoß geben kann, auch wenn es nur kleine Sachen sind, dann ist das auch schon ein Gewinn.
Manchmal denke ich mir, ach, das bringt doch alles nichts. Es macht Spaß, ich mach's, weil's mir Spaß macht, weil ich es gut kann und weil es mir leicht fällt und weil ich einen Sinn drin sehe. Aber ich will niemandem irgendwie missionieren oder beeinflussen. Von mir aus können alle das machen, was sie für richtig halten. Ich denke mir dann manchmal, okay, dann geht die Welt oder die Menschheit geht dann halt vor die Hunde. Ist dann halt so, ne? Also was bringt es, wenn jetzt zum Beispiel Deutschland komplett oder Österreich komplett auf Erneuerbare umsteigen würde? Das wäre zwar ein Beispiel für andere, aber bis die nachziehen, das dauert Ewigkeiten. Und dann muss es sich lohnen. Es muss die Bevölkerung, die müssen eine Betroffenheit haben, die müssen eine Notwendigkeit sehen, es müssen die Mittel da sein. In der Bedürfnispyramide musst du auf einem gewissen Level sein, damit du dir sowas leisten kannst, an erneuerbare Energien zu denken oder so, weil du nicht gerade ums Überleben kämpfst oder so. Mhm. Ich denke mir halt, okay, eigentlich ist es ein Furz, was wir machen. Es ist eine riesen Sisyphus-Arbeit. Und also einerseits denke ich das, da bin ich sehr fatalistisch und ein bisschen dystopisch. Mhm. Und andererseits denke ich mir, es macht aber auch einfach Spaß und es ist irgendwie sinnstiftend. Was ist bei dir da die Motivation oder wie denkst du darüber? Denkst du, wir können es schaffen oder?
Ich glaube, dass es nicht so ein entweder ja oder nein ist, sondern natürlich, es gibt die Kipppunkte mit Permafrost, wenn der mal auftaut, dann ist es natürlich, wird es natürlich exponentiell schlimmer. Aber ich glaube,
das ist eher so. Und dann wird's kalt.
Genau. Und ich glaube, das ist halt natürlich jeder, auch im Kleinen. Ich kenne natürlich das Buch. Ich habe jetzt ein spannendes Buch gelesen, das kann ich auch empfehlen. Das heißt Die Kunst der Ausrede von Thomas Brudermann. Der ist ein Klimapsychologe und hat 25 Ausreden mit praktischen Beispielen, warum Leute sich bequem fühlen oder auch Gründe finden, warum sie Sachen nicht machen. Und das ist ein Beispiel jetzt da, so, wir haben eh so einen kleinen Beitrag, aber wenn da China und USA und Indien und so nicht mitmachen, dann bringt das doch eh nichts. Das war übrigens eine der 25, deswegen ist mir das gerade so. Aber natürlich, ich glaube, jeder kann in seinem kleinen was tun. Es gibt also so einen Spruch, der heißt, jeder will die Welt verändern, aber niemand sich selbst. Ja, also wenn jeder sozusagen vor seinen eigenen Tür mal ein bisschen kehren würde, abgesehen natürlich von politischen Entscheidungen und Industrie, das ist nochmal ein anderer Block, keine Frage. Aber das wäre mal ein Anfang, ja. Und weil du gesagt hast, auch fatalistisch, es gibt auch den Spruch, es ist zu spät für Pessimismus. Ja, also, das ist die Option, dass man jetzt da sitzt und nichts machst. Also ich denke mir, ich versuche in meinem Bereich einen Beitrag zu leisten, auch wenn es ein kleiner ist, einfach den Leuten irgendwie Denkanstöße zu geben, die das interessiert, sind herzlich eingeladen, die keine Lust haben, auch nicht, ist auch okay. Und so hat jeder im Prinzip, glaube ich, seine Stärken, ja. Also für den einen ist es eben Permakultur, für den anderen ist es, Medien, jetzt in meinem Bereich, für den anderen ist es im sozialen Bereich, One-to-One-Menschen zu helfen. Und ich glaube eben, auch was du angesprochen hast, dass das in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, auch für jüngere Leute, so Job mit Sinn oder auch Sinnstiftendes zu machen. Und jetzt nicht nur, okay, ich möchte jetzt Wolf of Wall Street-mäßig Karriere machen und alles andere ist mir egal. Gibt natürlich immer noch einige,
aber... Lieber 3-4-Tage-Woche und gute Work-Life-Balance und also, für die Kinder da sein. Das ist auch total wichtig, wenn man schon mal Kinder hat.
Genau.
Da kann ich ein Lied von singen. kommen wir mal zurück zum Ursprung, jetzt damit die Leute irgendwie neun Stück gucken zu und alle, die das später gucken oder anhören. Ich habe eine kleine Quizfrage für euch. Welches Konzept bezeichnet die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkung auf die Gesellschaft? Wenn ihr das wisst, dann dürft ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Gibt's ausgeschrieben oder als Abkürzung? Die Abkürzung würde ich auch gelten lassen. Ich wiederhole die Frage nochmal. Welches Konzept bezeichnet die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkung auf die Gesellschaft? Und die erste Person, die diese Frage richtig beantwortet, gewinnt einen Freifahrt-Selfcare von mir. Schicke ich euch. Also haut's in die Kommentare. Und Clemens, du kennst die Antwort?
Ich denke schon, ne?
Sehr gut. Du kannst ja ein bisschen mit drauf achten, wenn du siehst, dass jemand das reingeschrieben hat. Ich habe in meiner Karaffe die mein
Telefon. Ich muss auch so reinschauen ein bisschen. Aber ja,
so ein bisschen drüber schielen. Da kommen schon Kommentare, ne?
Ach, ja.
Das kannst du nicht so ganz sehen. Nachhaltigkeitskonzept. Also wollen wir es ein bisschen paraphrasieren?
Ich kenne ja, nochmal den Fachbegriff. Schon Fachbegriff.
Schon, ja. Also ich würde mal weitermachen. Wir haben ja jetzt auch schon nur noch 10 Minuten. Es sei denn, du hast noch ein bisschen länger Zeit.
Ich habe Zeit.
Ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet. Mich interessiert total dein Kunstprojekt Pendulum Art, weil ich habe auch sowas Ähnliches, nur nicht als NFT, was der Computer zeichnet, sondern ich habe das tatsächlich als kleine Maschine gebaut. Ich habe einen Harmonographen gebaut, ein Pendelzeichner. Und das sind quasi drei Pendel, die dann einen Stift auf einem Papier bewegen. Je nachdem, wie man das anstößt, zeichnet das auch eben ganz individuelle, einzigartige Bilder. Ich glaube, so ähnlich ist das auch bei dir, ne? Nur, dass du das eben digital hast. Und mich würde da total interessieren, wie dieses Aufeinanderstoßen von digitaler Kunst und Technologien wie NFTs so traditionelle Vorstellungen von Kunst und das Schaffen von Kunst in Frage stellen. Also mit diesem Gedankenexperiment, was wäre, wenn Picasso ein Grafiktablet gehabt hätte?
Also ich will mich jetzt nicht als Picasso bezeichnen, so viel mal vorab. Die Idee ist einfach, es ist im Prinzip jetzt ein, sag ich jetzt mal, Hobbyprojekt, was ich nebenbei verfolgt habe. Aktuell auch nicht mehr so intensiv, weil eben guter Zweck, mein Nachhaltigkeitsportal, auch die Vorträge an den Universitäten im Bereich Nachhaltigkeit und Digitales sehr viel Zeit einnehmen. Die Idee war einfach, ich habe es im Schulunterricht das erste Mal gesehen, so ein Doppelpendel. Ich weiß nicht, wer von den Zuseherinnen und Zusehern das kennt. Das ist halt ein Pendel, wo noch ein zweites Pendel dranhängt mit einer frei beweglichen Achse.
Ja.
Das Besondere ist daran eben, dass es sich chaotisch bewegt. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt kann man die Bewegungen nicht mehr vorhersagen, weil eben beide Pendel aufeinander einwirken. Und ich fand das immer extrem spannend, weil es sich einfach chaotisch bewegt. Ähnlich auch, wenn so ein Phänomen gibt es auch beim Wetter. Also man kann das Wetter oftmals 1, 2, 3 Tage im Voraus vorhersagen, je nach Wetterzustand. Und dann aber, wie es in 1, 2 Wochen aussieht, kann niemand mehr sagen. Ja, und das ist einfach nicht mehr möglich, weil es zu viele Parameter gibt und die auch aufeinander einwirken. Und ja, es gab eine Ursprungsidee, auch das in echt zu bauen und dann das in echt zu bewegen. Und es wird währenddessen am Computer nachgezeichnet. Also so eine Fusion zwischen physischer und digitaler Welt. Das ist aber relativ komplex mit den Sensoren und ich bin jetzt auch nicht so tief in der Materie drinnen.
Ja.
Und dann habe ich mit einem Kollegen gesagt, okay, lass uns das digital machen. Das heißt, man auf die Website heißt, wenn es interessiert, pendulum.art für Kunst. Und da kann man eben einfach auf Start drücken, auf Stopp drücken und sich das ein bisschen customizen. Also es dreht sich immer chaotisch und dann kann man eben die Farben einstellen und das ein bisschen halt so designen. In der Ursprungsversion konnte man sich tatsächlich nach Hause bestellen, also wirklich eingerahmt als Bild nach Hause geliefert. Da haben wir aber gemerkt, die meisten Leute verstehen nicht, was es damit auf sich hat. Also einfach das Konzept ist halt schon ein bisschen, wenn man sich damit beschäftigt, cool, aber viele Leute davon noch nie was gehört. Und dann haben wir gesagt, okay, lass es uns doch als NFT machen. Weil natürlich auch in dieser Krypto-Szene das Thema Technik interessiert sein, Physik interessiert sein auch stärker vertreten ist. Das ist grundsätzlich was okay, wir haben auch einige Stück davon verkauft. Allerdings haben wir das auf so einem, es gibt zwei verschiedene Tokens, auf denen man das aufbauen kann. Einen von der Plattform, also wir waren auf OpenSea, wo man das eben machen kann.
Ja, die ist ja ganz ziemlich gängig eigentlich.
Das ist die größte, genau, und bekannteste. Und es gab so einen Customized-Token, der dann ein bisschen professioneller ist, sag ich jetzt mal, weil man es dann noch ein bisschen besser abbilden kann. Und im Prinzip ist das Projekt dann so weitergegangen, dass wir es umstellen wollten auf diesen Customized-Token. Da ist uns aber die Expertise ausgegangen. Und dann war natürlich auch immer der Zeitfaktor eine Frage und so weiter. Und das war auch gerade so ein Hype, Krypto-Hype vor 2 Jahren circa, der dann komplett eingebrochen ist. Und natürlich auch nicht förderlich war.
Ja. Und dann das ist alles um 2/3 nach unten gegangen, voll eingebrochen.
Genau,
ja.
Genau, jetzt geht es wieder ein bisschen nach oben. Aber genau, und dann im Prinzip haben wir es nicht so intensiv weiterverfolgt. Also die Website ist online, man kann auch aktuell nichts bestellen, es ist so auf disabled, aber man kann es auf der Website testen, wenn man Lust hat, also einfach machen. Ja, ich fand das Konzept einfach interessant, aber es war jetzt nie der Hintergedanke, da jetzt irgendwie das professionell zu machen, weil ich glaube generell mit Kunst ein Einkommen, auch vor allem ein stabiles Einkommen zu haben, ist so eine der schwierigsten Sachen, die wir machen.
Auf jeden Fall, ja.
Und, aber es war einfach mal so ein cooles Projekt zum Ausprobieren und auch so in diese NFT-Welt reinzuschnuppern. Aber mein Hauptprojekt ist und wird wahrscheinlich für sehr lange Zeit in guter Zweck nett bleiben. Und da ist mehr als genug zu tun.
Ich fand das richtig cool. Ich habe eben, wie gesagt, auch so einen Harmonographen gebaut. Und das von meinem Sohn fand das super faszinierend. Der hat sich dann da vorgestellt, hat das Ding eingestellt, hat dann gependelt und dann zeichnet das ja genau das, was Pendulum Art auch macht, zeichnet das ja dann live quasi dieses Bild. Und ich habe das dann mit auf ein Festival genommen und habe das dann Leute machen lassen und die standen alle, das war wie ein Lagerfeuer, wie so ein Bildschirm, weiß nicht, die waren so wie gebannt, standen die einfach hypnotisiert davor und haben da so drauf geguckt, wie das Ding zeichnet. Und ich habe dem Ganzen noch ein Spiel vorgelagert. Okay. Das ist quasi, also ich stehe total auf Joseph Beuys, also soziale Plastiken. Das sind so Kunstprojekte, die im Prinzip ist das, was ich entwickelt habe, nennt sich Compassio, eine Mischung aus Compassion, Kompass und was noch? Passion. Und es ist ein kleiner Blick in deine Vergangenheit, Gegenwart und Ausrichtung in die Zukunft. Und du kannst das alles in dieses Bild reinbannen und hast danach dieses Bild und kannst es dir angucken und siehst alles das, was du in dem Spiel mit dir selber quasi erstellt hast. Wenn ich damit draußen auf der Straße bin oder auf einem Festival oder so, dann funktioniert das richtig gut und die Leute sind mega begeistert. Mhm. Aber ich habe das auch übers Internet angeboten. Das guckt sich keiner an. Okay. Das guckt sich keiner an, das kauft keiner. Das ist was ganz anderes. Und da ist voll diese Schwelle zwischen digital und dieser wirklichen Kunstform oder so. Da habe ich das auf jeden Fall auch festgestellt. Das ist ja das gleiche Produkt, aber durch den Prozess des Schaffens, an dem man selber teilhat, das macht halt den Unterschied. Finde ich bei dem Produkt ganz besonders.
Es gibt in Österreich auch ein cooles Projekt, finde ich, das auch in diese Richtung geht, aus Kunst und Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn man es googelt, ich glaube, man findet es unter Weltzustandsmaschine, ein ziemlich langer Begriff. Mhm. Und die Idee war einfach von einem österreichischen Künstler, ich glaube, es ist vom André Heller gemacht worden, so eine Ausstellung in Österreich. Das ist im Prinzip eine virtuelle Abbildung, so wie so ein Hologramm von der Erde. Und du hast ein Tablet und kannst dann in Echtzeit sehen alle möglichen Daten. Die werden ja mit den Satelliten eingefangen. Du kannst zum Beispiel sehen, welche Waldbrände oder welche Brände generell gibt es gerade auf der Welt in Echtzeit. Du kannst sehen, was sind sozusagen die Schiffsrouten, also welches Schiff fährt gerade wohin. Ist es ein Frachtschiff, ein Passagierschiff oder was auch immer. Du kannst sehen, wo gibt es gerade Dürreperioden, auch rückblickend die letzten 50 Jahre wird sich das entwickelt. Und du kannst es wirklich am Tablet vor Ort ziehen und auch sozusagen dir ansehen und siehst dann in Echtzeit den Zustand der Erde vor dir. Also finde ich auch extrem cool, weil es eben das Thema Nachhaltigkeit auch so auf den Punkt bringt und auch so sichtbar macht eben.
Sichtbar macht, ja, das ist auf jeden Fall.
Und einfach interaktiv gestaltet. Also das ist auch ein ziemlich, ich habe es mal beim Event auch gesehen, ziemlich beeindruckend. Ja.
Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Hast du schon von How to Humus Permakultur Design gehört? Das ist ein Hörbuch, also dein akustischer Schlüssel zur Welt der permakulturellen Arbeitsweise. Stell dir einmal eine Trockentrenntoilette vor. Nicht nur als umweltfreundliche Alternative zum Wasserklosett, sondern als symbolträchtigen Ausgangspunkt, um tief in die Philosophie und Praxis der Permakultur einzutauchen. Dieses liebevoll produzierte Hörbuch bietet dir konkrete Anleitungen und Inspirationen, um deine Projekte spielerisch, effektiv, ganzheitlich zu beobachten, zu analysieren, zu designen, umzusetzen, zu reflektieren, zu feiern und zu verbessern. 1 Stunde und 17 Minuten, gelesen von den fantastischen Till Hagen, Marie Bierstedt und David Nathan. Freu dich auf Bonusinhalte wie digitale Flyer und Zugang zur großen Humus-Festival-Mitmachgruppe. Und für die Detailverliebten gibt es optional auch das Skript als Booklet zum Hörbuch als PDF dazu. Für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. An diesem Hörbuch habe ich ein Jahr voller Leidenschaft hart gearbeitet. Darum freue ich mich ganz besonders über deine Unterstützung. Und jetzt bist du bereit, deine Kopfhörer einzustecken und dich von How to Humus Permakultur Design in eine Welt führen zu lassen, in der ökologische Verantwortung und kooperatives Wachstum Hand in Hand gehen. Deine Reise in die Welt der Permakultur wartet auf dich.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Vorhin hat in die Kommentare Nachtaktiv die Sustainable Development Goals geschrieben. Die meinte ich allerdings nicht. Ich kann die Frage nochmal wiederholen. Wie war das? Welches Konzept bezeichnet die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft?
Darf ich einen ganz, 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 ganz kleinen Tipp geben?
Klar, mach das gern.
Also wenn man der erste Buchstabe ist der gleiche wie mein Vorname. Wenn wir das Gleiche denken.
Ja, das denken wir. Okay. Erfolgsgeschichten haben ihre Höhen und Tiefen. Und oft sind es ja die Herausforderungen, die uns am meisten prägen und die vor allem dafür sorgen, dass wir lernen können. Fehler sind so verdammt wichtig. Und ich finde vor allem bei sozialen Projekten spielt das eine große Rolle, weil sobald man mit Menschen zusammenarbeitet oder in sozialen Gefügen arbeitet, werden die Dinge so komplex, dass Fehler eigentlich vorprogrammiert sind. Mhm. Die eben was absolut Gutes sein können, wenn man richtig mit ihnen umgeht. Kannst du von besonderen Herausforderungen oder besonderen Lernerfahrungen berichten aus deiner Zeit, wo du dich mittlerweile gerne zurück an erinnerst? Manchmal ist es ja so, Abenteuer sind während im Erleben scheiße, aber im Hinterher sind es richtig geile Geschichten. Mhm. Hast du so eine geile Geschichte?
Jetzt in Bezug auf guter Zweck nett oder generell?
Ja, lass mal bei guter Zweck bleiben. Ja,
gerne. Ich sag mal so, wenn ich vorab gewusst hätte, wie viel Arbeit dahinter steckt, hätte ich es mir vielleicht nochmal überlegt. Also ich bin ganz froh, dass ich da sehr, sehr naiv an die Sache rangegangen bin. Und im Prinzip zurückblickend betrachtet, was immer so Problem für Problem lösen. Also man hat oft so eine Vision oder man denkt sich so, okay, in diese Richtung könnte es gehen. Wie wenn man mit so einem Scheinwerfer durch den Nebel geht im Wald, ja. Und man sieht so irgendwie 2-3 Meter vor sich so einen Kegel, das sieht man relativ klar und dann ist aber alles verschwommen. Schön auf Sicht fahren, ja. Und es war dann oft so, keine Ahnung, irgendwas bei der Website technisch funktioniert nicht, ja. Und ich weiß nicht genau, wie kann ich das jetzt ausbessern? Und das ist vielleicht auch so ein Learning, das ich mitgeben kann. Ich wollte früher immer alles selber machen, weil ich mir gedacht habe, es ist mein Baby, ich möchte niemanden da irgendwie was machen lassen. Und habe dann teilweise irgendwie einen Tag für irgendwas Technisches gebraucht, wo jemand, der ein Experte ist, vielleicht 20 Minuten dafür braucht, ja. Und das ist auch eine Sache, natürlich dann mit coolen Kolleginnen, die ich kennengelernt habe, wo man dann eben zusammenarbeiten kann, was auch natürlich von Produktivitätsseite viel mehr Sinn macht. Ja, weil wenn ich sage, ich bin jetzt der, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel gerne auf der Bühne und ich rede gerne auch bei Vorträgen an Unis oder auch bei Events. Und wenn das meine Stärke ist, dann macht es auch Sinn, sich darauf zu konzentrieren und jetzt nicht irgendwie da mich mit Programmiersachen herumzuschlagen, wo ich sehr, sehr wenig davon verstehe und auch extrem lange recherchieren müsste, um da drauf zu kommen. Und das ist jetzt rückblickend eine Sache, wo ich sage, das hätte ich früher machen können. Und natürlich eine Sache, die auch jeder, der ein Startup hat oder irgendwie was selber gründet, kennt. Am Anfang ist man extrem motiviert und will Bäume ausreißen und denkt sich, ja, jetzt geht's gut voran. Und dann irgendwann, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren, es ist immer die Phase, ist bei jedem anders, kommt so diese, ich sage jetzt einmal, die Phase der Wüste, wo man jetzt irgendwie diese Anfangsmotivation, es läuft und dann überlegt man sich, okay, in welche Richtung geht's? Und irgendwelche Sachen klappen nicht so wie gewünscht. Und da ist halt wirklich gefragt, dass man durchhält. Weil man ist so gerade auf dem Weg von einer Oase zur anderen und ist dann gerade in der Wüste unterwegs. Und das, glaube ich, macht auch viel aus. Ich bin aber jemand, der sehr, sag ich jetzt einmal, wie soll ich sagen, stupide ist und einfach dann die Sachen macht, egal was rundherum passiert ist. Mit allen Vor- und Nachteilen. Also ich habe Freunde, die sind irgendwie so 3 Monate interessieren sie sich für ein Thema, dann 3 Monate für was anderes. Und ich brauche eben sehr lange, bis ich das für mich finde. Aber wenn, dann mache ich das einfach fertig.
Dann bleibst du auch dabei.
Genau.
Ja. Ja, richtig gut. Kann ich nur unterschreiben.
Weiß nicht, wie war das bei dir oder wie? Was ist denn dein Learning? Rückblickend.
Ja, also ich kenne das auch. Also ich bin auch Autodidakt. Ich mache das auch gern selber. Alle Sachen, die ich so an Projekte an den Start gebracht habe, habe ich selbst quasi aus mir heraus entstanden. Mhm. Und ich wollte alles selber machen. Und ich hatte aber auch Bock, das zu lernen. Und mir ging das genauso mit den Websites. Und dann habe ich irgendwie stundenlang an diesen Seiten rumgebastelt, bis ich dann irgendwie gesagt habe, okay, es macht mir wirklich keinen Spaß. Ich will jetzt einen Webdesigner irgendwie dazu holen. Aber ich kann es jetzt und habe mir das halt selber beigebracht und nehme die Arbeit von einer anderen Person, die es schneller macht, sehr gerne in Anspruch, aber kann halt auch viele kleine Sachen selber machen, sodass ich nicht voll auf diese Person angewiesen bin, was mir natürlich auch wieder eine Freiheit gibt oder mein Portfolio irgendwie an Fähigkeiten erweitert. Das finde ich auch ziemlich gut. Und
das bin mir ganz genauso und ich finde es auch wichtig eben, dass man dann auch nicht so über den Tisch gezogen wird, weil es gibt so Branchen, ich sage jetzt mal Programmierer und die Automechaniker, da kommt am Ende die Rechnung und man weiß nicht genau, wie sie zustande gekommen ist. Ja. Und wenn man ein Gefühl dafür hat, okay, was macht die Person eigentlich, was für ein Aufwand ist das, oder wenn man Sachen auch nachvollziehen kann, ist es natürlich einfach von Vorteil, abgesehen davon, dass man sich selber ein bisschen Sachen besser nachvollziehen kann und sich besser auskennt. Das ist bei mir genauso. Ich bin jetzt kein Programmierer, aber so mit WordPress Plugins und auch wenn Sachen nicht funktionieren kann, gibt es ja genug Foren, wo man sich irgendwie so einlesen kann. Das geht schon, aber wenn es jetzt so wirklich an customized Sachen rangeht, dann nehme ich gerne
Programmiersprache und
Kolleginnen Anspruch. Ja,
voll. Und dann das auch, was du gesagt hast, diese so Projekte auf längere Sicht, mir geht es auch voll so. Ich plane, wenn ich ein Projekt anfange und sehe dann Potenzial hinter, dann denke ich mir, okay, wie lange braucht dieses Projekt, bis es ohne mich weitergehen kann, damit ich nicht vom Projekt abhängig bin oder das Projekt von mir abhängig, aber mir ist bewusst, dass es am Anfang erstmal eine exotherme Reaktion braucht oder extrem viel Startenergie braucht, die ich halt reinstecken muss. Und damit fange ich an. Und die meisten Projekte, die ich dann halt damit anfange, die sind auf zwischen 5 und 10 Jahre designed. Mhm. Dass ich sage, okay, ich will das wirklich auf stabile Beine bauen, die es unterstützt das, wird durch das unterstützt und brauche halt so viel Zeit, bis ich mich da rausziehen. So habe ich jetzt einiges an Projekten, die ich seit bis zu 10, 15 Jahre begleite. Mhm. Und die sind auf stabilen Beinen. Manche konnte ich schon loslassen, die laufen alleine weiter. Manche bin ich auch immer noch sehr gerne irgendwie involviert, mhm, und halte da noch die Zügel in der Hand. Aber das macht Spaß. Und ich denke auch, ich bin auch nicht so der Typ, der dann sagt, okay, in 3 Monaten muss ich das loslassen, sonst geht's mir auf den Sack. Aber dafür habe ich mir viele Projekte geschaffen, wo ich mich dann täglich entscheiden kann, heute arbeite ich an dem Film, heute arbeite ich an dem Hörbuch, heute arbeite ich an der Weiterbildung, heute arbeite ich an das, an der Kunstinstallation. Und das gibt viel Freiheit und macht Spaß, dass es nicht langweilig wird.
Cool.
Nice. Zum Abschluss würde ich gerne mal so eine kleine Speedrunde mit dir machen.
Okay.
Ich stelle jetzt so ein paar Fragen und du kannst mit einem Wort oder einem Satz antworten.
Mhm.
Fällt dir ein Land ein, was in Sachen Nachhaltigkeit führend ist?
Bhutan.
Bhutan.
Bhutan ist ja ein kleines Land, aber es ist das einzige Land tatsächlich, das CO2 sozusagen mehr, wie soll ich sagen, so viele Erneuerbaren hat oder auch natürlich so klein ist, dass es weniger CO2 verbraucht, als es als
Wahnsinn.
Als Ausstoß. Ja.
Geil, wusste ich nicht. Was ist deine Lieblings-App für Produktivität?
Tatsächlich Papier und Stift. Ganz oldschool. Also ich bin zwar digital, aber es gibt so manche Sachen, auch Kalender oder so. Aber ich hatte nämlich mal ein Erlebnis, dass ich Kalender im Handy hatte und es war nicht synchronisiert. Und dann ist mein Handy eingegangen. Und es gibt so manche Sachen, da bin ich total oldschool, bei anderen gar nicht.
Voll, kenne ich auch. Mag ich total gern. Ich male mir gern große Plakate, hängen sie mir an die Wand. Die sind dann immer da, die sind immer präsent, ich kann sie sehen. Da hänge ich Post-its drauf, da spanne ich Schnüre. Das macht macht richtig Bock.
Cool. Ja, genau. Und das ist auch total, finde ich, gut, weil man kann extrem kreativ sein. Weil alles, was du digital hast, hast du ja doch in gewissem Maße eine Vorgabe. Aber wenn du jetzt Papier und Stift hast, kannst du ja malen oder zeichnen, was auch immer. Und du kannst dir dann auch selber in eine bestimmte Form gießen. Wenn du sagst, nachher du möchtest das doch so oder so strukturiert haben, kannst du sie immer noch umschreiben oder so anpassen.
Ja, ist großartig. Bist du eher Frühaufsteher oder eher Nachtmensch?
Überhaupt kein Morgen, also Nachtmensch, definitiv.
Nachtmensch, ja.
Selbst auch, oder? Nicht so.
Ich bin auch eigentlich am liebsten Nachtmensch, okay, aber ich bin alleinerziehender Papa und von einem Schulkind und der muss morgens immer raus und dann bin ich gezwungenermaßen auch irgendwie Morgenmensch, aber ich liebe die Nacht, also... Kann beides jetzt mittlerweile. Hast du ein Morgenritual, was du für dich pflegst, dass du sagst, okay, ich stehe auf und dann mache ich erstmal das, um in den Tag zu starten oder so?
Ja, das ist total witzig. Und zwar, es klingt total basic, ich stehe auf und als erstes mache ich das Bett. Bei mir ist tatsächlich so, ich hab das mal so für mich getestet, wenn ich morgens aufstehe und gleich das Bett mache und dann halt, weiß nicht, ins Bad gehe und so weiter, dann fängt der Tag gleich produktiv an und wenn ich das Bett nicht mache, dann... Das ist total komisch. Ich habe mit Kollegen geredet, die haben gemeint, das ist Schwachsinn oder für die ist das überhaupt nicht der Fall oder die arbeiten so direkt aus dem Bett heraus. Bei mir ist das für mich so ein Learning. Also wie gesagt, ich stehe auf, mache das Bett und dann geht's los.
Ja.
Und das ist so eine kleine Sache, so eine Mini-Routine vielleicht, keine Ahnung.
Kenne ich auch. Also wenn ich das Bett mache morgens, dann lächelt es mich nicht die ganze Zeit an.
Das stimmt auch.
Dann sagt es, mach erstmal alles andere. Du kannst heute Abend, kannst du wieder kommen, aber jetzt bin ich schon gemacht.
Das stimmt.
Das finde ich auch großartig. Und lüften. Mhm. Bett machen und lüften, das sind die zwei Sachen, die ich am liebsten... Was war dein erster Gedanke heute beim Aufwachen? Kannst du dich daran noch dann erinnern?
Mein erster Gedanke beim Aufwachen... sehr viel zu tun heute, dachte ich mir. Und auch ein Learning, was ich tatsächlich heute so richtig bewusst wahrgenommen habe. Ich hatte sehr viel auf der To-Do-Liste zu stehen. Aber als Selbstständiger wird man nicht für die Stunden bezahlt, sondern eben für den Output. Und es gibt Tage bei mir, wo ich sehr viele Stunden arbeite, aber die sind relativ unproduktiv. Und es gibt Tage, da arbeite ich jetzt nicht so viel, also vielleicht, keine Ahnung, 3, 4, 5 Stunden wirklich, aber dann so fokussiert, dass da extrem viel weitergeht. Und heute war so ein Tag, von Stunden her war es nicht so viel, aber ich habe tatsächlich alles, was ich mir vorgenommen habe, heute geschafft. Also nice. Passiert selten, aber sehr ambitioniert die Listen, aber heute ist es tatsächlich so gewesen.
Das sind gute Tage.
Definitiv.
Wenn man auch wirklich was wegwobbt und so von den To-Do-Listen so ganz viel wegstreichen kann und so einen Dopamin-Flash kriegt. Oh.
Definitiv.
hast du Offline-Tage?
Nein. Also, Tatsächlich muss ich sagen, ich hatte, das ist vielleicht auch eine Sache, die jetzt nicht so, also ich bin mit mir selbst wahrscheinlich nicht so nachhaltig umgegangen. Ich habe tatsächlich, als ich 2017 die Plattform gestartet habe, mir 5 Jahre lang keinen Urlaub genommen.
Ja.
Also relativ krass.
Kenn ich.
Ich habe immer mal so in Österreich so ein paar Tage im Sommer mal irgendwo hingefahren oder so, oder Familie am Land besucht, das schon, aber es nicht so richtig weit weg und abschalten. Und ich hatte das letztes Jahr tatsächlich, da war ich 9 Tage in Griechenland und einmal gar nichts gemacht. Also wirklich überhaupt nichts.
Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne?
Das ist am Anfang total hibbelig geworden. Dann habe ich gedacht, okay, was. Ja, genau. Aber da bin ich dann auf Ideen drauf gekommen. Und wenn man so das Bigger Picture sieht von außen irgendwie, auf die ich niemals gekommen wäre, wenn ich hier geblieben und gearbeitet hätte. Das war jetzt so wirklich offline. Tatsächlich so jetzt im Alltag nicht, aber es ist, finde ich, extrem wichtig und würde mir gut tun, das öfter zu machen, glaube ich.
Ja. Die meisten Leute, mit denen ich hier diese Lives mache, beantworten die Frage mit Nein, tatsächlich.
Okay.
Im Anschluss stelle ich immer die Frage, würdest du irgendwas an deinem Job ändern? Und dann antworten sie tatsächlich, ich würde mir gerne einen Offline-Tag einbauen.
Ich meine, es hängt immer von der Branche ab. Ich glaube, gerade wenn du jetzt im Digitalbereich arbeitest und eine Plattform hast, ist vielleicht nochmal krasser, weil ich habe zum Beispiel auch jetzt als Beispiel Facebook-Gruppen und andere Sachen, die ich betreue, auch von der Plattform aus. Und wenn da jetzt jemand irgendwie einen Spam-Kommentar reinschreibt, was du halt bei 1000 Mitgliedern auch nicht verhindern kannst, dann möchte ich halt nicht, dass das irgendwie noch eine Woche drinnen ist, bevor das irgendwie rausgeht. Also ja, das muss man sich ein bisschen überlegen, aber grundsätzlich glaube ich, aber ich bin schon happy, wenn ich jetzt irgendwie am Wochenende einen halben Tag irgendwie wandern gehe oder irgendwie Familie besuche und dann das zur Seite lasse, dann das ist so die kleinen Steps.
Ja. Ey, ich weiß genau, wie es ist. Als Selbstständiger, der irgendwie auch noch mit einem Herzblutprojekt unterwegs ist, du bist halt verfolgt die ganze Zeit.
Selbst und ständig, ne? Wie der Name schon sagt.
Selbst und ständig. Und wenn abends noch irgendwie eine Mail reinkommt oder jemand fragt, können wir um 8 Uhr einen Live machen, dann denkst du dir, ja, wieso eigentlich nicht?
Aber gut, das war jetzt ja angekündigt. Also das war jetzt nicht so, nicht so eine Stunde vorher, ja, lass mal. Aber ja, ich bin schon spontan.
Hast du ein persönliches Vorbild im Bereich Nachhaltigkeit oder eine Person, die dich besonders inspiriert hat? Oder inspiriert?
Eine Person, lass mich kurz nachdenken, eine Person nicht wirklich, aber es gibt so Unternehmen, die ich cool finde.
Mhm.
Beispiel Patagonia. Da hat jetzt auch der Gründer seine Anteile an eine Stiftung überschrieben.
Und auch diese Wanderausstatter.
Genau, die machen so Outdoor-Bekleidung, Outdoor-Mode und sind relativ groß. Ich glaube, die machen über 1 Milliarde Umsatz im Jahr, also schon nicht ganz klein. Und der Gründer hat im Prinzip jetzt eine Stiftung gegründet, soweit ich das mitbekommen habe medial, dass seine Familie natürlich begünstigt ist, aber dass der Rest des Gewinns, der übrig bleibt, in Klimaschutzprojekte investiert wird. Und das finde ich ganz cool. Auch in Deutschland habt ihr ein cooles Unternehmen, was ich ganz spannend finde, was auch im Digitalbereich ist, Ecosia.
Ah ja,
also die
Bäume pflanzen.
Die Bäume pflanzen, genau.
An Frage.
Genau. Und das finde ich halt ganz cool, weil so eine Mischung ist aus Community-Building, Community-Projekt, die was Gutes tun können oder irgendwie informiert werden auch und gleichzeitig auch ein digitales Modell. Und ich glaube, dass das eine sehr spannende Sache ist, solche Modelle sich zu überlegen.
Mit Ecosia habe ich, glaube ich, im Mai auch ein Live.
Nächstes Jahr dann im
Mai. Auch schon drauf. Hast du ein Buch, was du jeder empfehlen würdest zum Thema Nachhaltigkeit? Irgendwas, was dich da auch inspiriert hat?
Ja, also gerade aus psychologischer Sicht fand ich das Buch ganz interessant, Die Kunst der Ausrede. Habe ich tatsächlich heute fertig gelesen, also ganz, ganz aktuell. Und sonst für vor allem Organisationen, Unternehmen würde ich empfehlen Start with Why von Simon Sinek. Also ich denke mir, wenn jemand sagt, okay, warum tust du, was du tust oder was ist dein Purpose, was möchtest du gesellschaftlich weiterbringen, dann sollte jedes Unternehmen oder jede Organisation darauf eine Antwort haben. Aber die meisten kommen dann irgendwie mit, ja, wir produzieren irgendwie Software oder wir machen das und das, eh schön.
Das ist das Produkt, aber was ist die Qualität?
Genau. Und das ist eine Sache, die ich auch immer wieder in meinen Vorträgen auch anspreche, weil ich glaube, dass es ein extrem wichtiges Konzept ist. Aber da könnte man eigentlich eigene Workshops dazu machen, tagelang. Also das ist Ja. Geht nicht von heute auf morgen, aber sich zumindest mal damit auseinanderzusetzen, finde ich sehr wichtig.
Was ist dein Lieblingsmusikgenre?
Mein Lieblingsmusikgenre, das, wenn meine Familienmitglieder fragen würde, würde ich sagen, es ist undefinierbar, weil es komplett crazy ist. Was ich tatsächlich weniger höre, ist so Death Metal, also richtig harte Sachen und Klassik.
Das
Klassik,
hörst du weniger.
Also Klassik jetzt auch nicht so viel. Mhm. Aber aktuell würde ich wirklich sagen, so Rap-Remixe.
Mhm.
Also so teilweise eine Mischung aus Tupac und House und dann wieder, ja, also Charts und so auch manchmal, aber es hängt eben auch davon ab, in welchem Setting. Also wenn ich jetzt arbeite, dann eher so, kennst du so Lo-Fi-Musik? Also das ist
ja
so für Arbeitsmusik,
ja,
also eher
voll
ruhig ist,
minimal, aber entspannt, ja.
Genau, aber so einen coolen Rhythmus hat, das finde ich ganz cool, wenn ich jetzt nicht extrem konzentriert sein muss. Natürlich beim Training andere. Aber ist auch ein Unterschied tatsächlich, ob ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Krafttraining mache, dann höre ich natürlich eine andere Musik, als wenn ich jetzt Ausdauertraining mache. Also das merkt man schon, die härteren Sachen eher bei Krafttraining und bei Ausdauer eher so die mit dem cooleren Rhythmus.
Dann ein bisschen Death Metal, oder? Hast du einen Song, den du jetzt gerade irgendwie, der erste, der dir gekommen ist?
Ein Song, der mir gekommen ist, ja. Es gibt einen Remix von Tupac, How Do You Want It? Ich weiß den genauen Remix nicht. Ich kann ganz kurz nachschauen, wenn du magst. Da kann ich den Zuhörerinnen und Zuhörern genau sagen, falls jemand Interesse hat, sich da in meinen Musikgeschmack reinzuhauen. Ja, es heißt tatsächlich Tupac, How Do You Want It, Part 2, Nozzy E Remix. Nozzy mit Doppel Z und Y auf YouTube.
Nozzy.
Ja, aber wie gesagt, ich höre jetzt nichts, also meistens, ich bin so ein Typ, ich höre, wenn ich ein Lied cool finde, höre ich das durchgehend, bis ich nicht mehr hören kann, und dann kommt das nächste dran. Also, das ist irgendwie so, aber das ist so ein Lied, was mir jetzt eingefallen ist, was einen ganz guten Rhythmus hat und auch für Training ganz gut ist oder auch mal zum Chillen.
Nice. Ja, übrigens, nachtaktiv, du hast das, hast die richtige Antwort geschrieben, auch vorhin schon. Das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Das ist der CSR, Corporate Social Responsibility. Dann hast du einen Freifahrt gewonnen. Ich melde mich bei dir. Und wir machen weiter. Was ist deine Schuhgröße, Clemens?
43, 44, je nach Modell.
Und welches Wetter ziehst du vor? Sonnig, regnerisch, windig, verschneit?
Ich bin eher ein Sommermensch, abseits von Heuschnupfen und alles anderen sonstigen Sachen. Aber eher, würde ich mal sagen, so wärmeres Wetter. Jetzt gerade, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns war jetzt in Wien extrem Schneefall die letzten Tage. Also wahrscheinlich in Deutschland ähnlich. Ja, fand ich auch total schön. Und was ich extrem mag, ist Sommergewitter.
Oh ja, oh ja.
Das also stimmt. So, ja, fand ich schon als Kind total faszinierend. Und es gibt so eine Daumenregel oder eine Bauernregel, ich weiß nicht, wer von denen, von Zuhörern und Zuhörern die kennt oder ob du die kennst. Es ist ja so, es gibt ja zuerst den Blitz und danach den Donner.
Mhm.
Und der Blitz kommt ja mit Lichtgeschwindigkeit und der Donner mit Schallgeschwindigkeit. Mhm. Und die Bauernregel geht so, dass du, wenn du den Blitz siehst, fängst du an zu zählen, also ja. 21, 22, 23, bis der Donner kommt.
Ja.
Und pro Sekunde kannst du ungefähr sagen 300, ja, was auch immer, 350 Meter. Das heißt, wenn du es ungefähr mit Daumenregel machst, kannst du sagen, 3 Sekunden sind 1 Kilometer.
Ja.
Und so kannst du bestimmen, wie weit das Gewitter oder das Zentrum des Gewitters von dir entfernt ist.
Ja.
Also wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast jetzt, keine Ahnung, 5 Sekunden gezählt, dann kannst du sagen, ungefähr ja 1,8 oder 1,7 bis 2 Kilometer, je nachdem, so Pi mal Daumen. Genau.
Und dann kannst du eben.
Vielleicht so ein Lifehack.
Kannst du eben gucken, ob du dich verkriechen musst oder ob du wieder rauskommen kannst.
Genau, ich habe schon mal erlebt, dass du irgendwie den Blitz siehst und dann kommt der Donner eine Sekunde danach und da weißt du, ja, okay, du bist ziemlich nah.
Wir waren mal auf einem Festival, das war auch richtig geil. Da gab es einen Donner, der ist einmal 360 Grad um mich drumrum.
Okay.
Und in der gleichen Nacht ist der Blitz eingeschlagen in den Wok von Nachbarn.
Wirklich? Und, okay, krass.
Ja, und die saßen zum Glück im Bus, was ja ein pharisäischer Käfig ist. Das ist auf jeden Fall gut gemacht, aber denen standen die Haare zu Berge. Also die waren auf jeden Fall... Krass, der Blitz ist
gut. Aber hatten kein Essen mehr im Bock, oder?
Nee, das ist...
das war dann auf jeden Fall...
Was war dein allererster Job?
Mein allererster Job... ist immer die Frage, wie man Job definiert. Ich habe früher eine Zeit lang professionell Tennis gespielt. Aber, also, wie gesagt, schon sehr, sehr lange her. Aber hat nicht gereicht für den nächsten Alexander Zverev oder Dominic Thiem oder wen auch immer man hernimmt. Aber bin auch ein bisschen gereist. Aber ich habe das doch schon 6 Tage die Woche trainiert, jeden Tag. Wow. 3, 4, 5 Stunden, also schon intensiv.
Ja.
Ob man das als Job bezeichnen kann, weiß ich nicht. Dann habe ich, bin Flüchtlingen als Dolmetscher gearbeitet, war in Agentur angestellt, selbstständig, also verschiedene Sachen, aber wenn man jetzt Job sagen will, weil ich dadurch ja auch ein bisschen was verdient habe, dann könnte man Tennis sagen.
Wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du?
Lass mich kurz überlegen, es sind so Fragen hier, das ist also ich finde total spannend, ich glaube, die heißt Rose von Jericho.
Ah ja. Also,
kennst du die?
Oh ja. Ja, es ist wie quasi das Bärtierchen als Pflanze.
Die, ja, genau, genau.
Durch die Wildwest-Filme durchrollt. Und wenn sie dann mal eine Pfütze findet,
dann geht sie auf. Blühen. Also das finde ich total, beeindruckend. Genau. Also sieht jetzt sehr, sehr tot aus, wenn man sie so eingerollt sieht, aber ja. Bei genau guten Bedingungen und Wasser, dann rollt sie sich auseinander.
Was mich zu der nächsten Frage führt, was ist deine Superkraft? Kannst du das als ein Wort?
Ja, ich würde sagen Hartnäckigkeit.
Oh ja.
Also klingt sehr basic, aber ich glaube, dass viele Leute einfach der lange Atem fehlt. Und ich glaube, sicher auch eine Sache, die durch den Sport mitgeprägt wurde bei mir. Einfach, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, es ist mühsam oder so, dann fängt es an.
Arschbacken zusammenkneifen. Und
genau, dann geht es erst los.
Und durch. Und wie tankst du Energie?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, Schlafen ist mein Hobby.
Ja.
Also ich mache tatsächlich auch, weil ich ja oftmals ein Nachtmensch bin, oftmals nachmittags. Ich habe da früher immer meinen Vater, meinen Großvater total dafür ausgelacht, als Kind. Aber mittlerweile bin ich auch schon so weit, dass ich am Nachmittag so ein Powernap mache. Aber so 20, 30 Minuten vielleicht. Maximal. Und dann aber total viel Energie habe und wieder, dann geht's wieder los.
Ja. Ja.
Und ja, sonst auch so Sachen wie Sport, extrem wichtig. Also ich mache nur noch so 4, 5 Mal die Woche. Und ja, spazieren gehen, wandern gehen.
Fleißig, ja.
Also ja.
Sehr, sehr fleißig. Gut.
Ja, das ist ein wichtiges Ausgleich, wenn man viel vom Computer sitzt.
Auf jeden Fall. Sonst fangen die Knie an zu knirschen.
Das stimmt.
Wenn du mit einem Schnips von jetzt auf gleich was ändern könntest in der Gesellschaft, was wäre das und warum?
Ich würde Toleranz für unbequeme Meinungen fördern, also halt, oder je nachdem, Intoleranz abschaffen wäre das dann, weil ich glaube, dass viele Menschen so Stereotype haben, sei es jetzt, egal ob man das jetzt sieht in Kriegen auf der Welt, wie auch immer, oder eben gesellschaftlichen Themen, so Schwarz-Weiß-Denken, und ich glaube einfach, wenn man sich mehr in die andere Person ins Gegenüber reinversetzen kann und einfach mehr Pragmatismus hat, dass das schon mal ein guter Start wäre für besseres Zusammenleben und mehr Toleranz.
Ja, voll. Und jetzt wird es nochmal ganz persönlich. Kannst du dir jetzt als meine letzte Frage an dich was wünschen? Was du brauchst? Wünschst dir irgendwas an, ob das Fähigkeiten sind, Informationen, Ressourcen, Ideen? Alle, die das jetzt schauen, hinterher schauen oder sich auch anhören, sind aufs Herzlichste dazu eingeladen, Clemens diesen Wunsch zu erfüllen. Manchmal ist es auch cool, es einfach nur auszusprechen. Was wünschst du dir? Wir gucken mal, was das Universum so drauf hat.
Okay. Also für mich selbst würde ich mir wünschen, mehr Geduld, weil ich eben ja oftmals so Bäume ausreißen will und so motiviert. Es gibt ja auch das Zitat, man überschätzt, was man irgendwie, wie war das? Weißt du, was ich meine, in welche Richtung das gehen soll? Man überschätzt, was man irgendwie an einem Tag machen kann, aber unterschätzt, was man in einem Jahr weiterbringt oder so. Also dieses, das wäre cool. Und ja, für die, die zuhören, wie gesagt, würde mir wünschen, dass ihr, nachdem ihr jetzt schon wahrscheinlich nachhaltigkeitsinteressiert seid, sonst wäre jetzt nicht im Call dabei oder im Live-Chat, besser gesagt, Insta-Live. Ja, wenn das Thema interessiert, kann gerne nachher sich bei mir melden, würde mich freuen. Sei es jetzt als Leserin oder Leser oder Followerin oder auch, wenn ihr sagt, okay, da kenne ich jetzt ein Unternehmen oder ich habe selber auch ein Startup oder einen Verein und sehe da spannende Schnittpunkte oder Ideen für eine Kooperation. Also ich denke mir, dass eben durch die Zusammenarbeit alle profitieren können und dass man da mehr weiterbringt, als wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Also falls sich jemand angesprochen fühlt oder einfach Feedback auch geben will, wie er das Gespräch gefunden hat, ja, einfach eine DM, gerne guter Zweck nett schreiben oder auch Clemens Meyer, man findet mich auch, bin auch auf LinkedIn unterwegs und so, also je nachdem, wo man gerade unterwegs ist und wo man Lust hat, es wird schon den Weg zu mir finden.
Ja, das wünsche ich dir, dass das in Erfüllung geht. Und um da meinen Teil zu beizutragen, da habe ich richtig Bock drauf. Also ich werde dich auf jeden Fall noch anschreiben.
Gut. Und wie gesagt, auch falls es ein Thema ist, auch für die Leute, die jetzt im Insta Live waren, falls es da eine Möglichkeit gibt auch irgendwie untereinander sich zu connecten oder so, würde ich mich auch total freuen. Ja, falls du da Schnittpunkte siehst oder falls da irgendwie, keine Ahnung, und eine WhatsApp-Gruppe macht und jeder schreibt rein, was er so tut, und dann verlässt man sie wieder oder was auch immer. Also da gibt's
ja viele Möglichkeiten. Okay, das war ein unglaublich aufschlussreiches Gespräch und sehr inspirierend. Ich danke dir, Clemens Meyer. Vielen Dank an die Einblicke, inspirierenden Einblicke in deine wertvolle Arbeit, die du tagtäglich leistest für die ganze Welt aus dem, was du machen kannst. Was du gut kannst, was du gerne machst, das ist ein unglaublich großer und wertvoller Beitrag. Und ich finde, wir haben heute ziemlich viel gelernt über die Herausforderungen und Chancen, die digitale Technologien für nachhaltige Entwicklungen bieten. Ein bisschen auch Schlenker gemacht in die faszinierende Welt der NFTs und digitale Kunstprojekte, wie zum Beispiel Pendulum.art und über die immense Bedeutung von Plattformen wie guterzweck.net.
Darf ich noch den Zuhörern einen letzten mitgeben? Das ist vielleicht so ein Gedankenexperiment. Das habe ich auch mal vor einigen Jahren gehört, ist mir noch spontan eingefallen. Ist ein bisschen morbide, sage ich gleich dazu, aber mich hat das sehr motiviert. Und zwar geht das so, dass man sich die eigene Beerdigung vorstellt. Also im Prinzip, dass man selbst beerdigt wird und dann die Leute, die einem wichtig sind, da teilnehmen.
So eine Meditationspraxis.
Genau, und sich dann einfach überlegt, was sagen die dann über dich als Person? Sagen die, war die Person ehrlich, war die unehrlich, was hat die gut gemacht, was denken die und sagen die dann über dich? Und was sozusagen hast du hinterlassen? Und sagen wir mal so, wenn man sich damit einmal im Detail beschäftigt, kommt man oftmals drauf, das sind ganz andere Sachen in vielen Fällen, als die man so im Alltag anstrebt. Mhm. Und das war so eine Sache, die mir auch dieses findet ein Warum zu finden oder sich damit zu beschäftigen, sehr geholfen hat. Und das ist halt vielleicht noch so ein ungewöhnlicher Hack, den ich noch gerne mitgeben würde.
Ja, voll. Ja, ich lade euch alle nochmal dazu ein, drüber nachzudenken, wie wir in unserem eigenen Leben solche Praktiken, kreative Methoden des Bewusstseins füreinander und der Lebensqualitätsförderung nutzen können, außerdem natürlich auch digitale Tools nutzen können, um insgesamt positiv zu wirken und eben Teile der Lösung zu sein, zu werden oder zu bleiben. Und jeder von uns kann nämlich einen Unterschied machen, sei es eben durch bewusstes Handeln oder das Teilen von Wissen oder durch das Vorlieben positiver Veränderung in unserer Gesellschaft. Und ich finde auch, wie du das eindrucksvoll beweist, jeden Tag liegt die Zukunft in der intelligenten Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit und das zu nutzen, was da ist. Und es ist eine Zukunft, in der jeder von uns und jede von uns gefragt ist, seinen und ihren Beitrag zu leisten. Also los geht's, lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten, in der Innovation, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen. Und damit bedanke ich mich nochmal final bei dir, Clemens. Du hörst von mir.
Dankeschön.
Mich auch.
Mich freut. Danke für jeden, der dabei war und sich das angehört hat. Schön, dass ihr dabei wart und vielleicht war der ein oder andere neue Einblick für euch dabei.
Wir sehen uns nächste Woche Montag um 20 Uhr mit Simon vom Foodsharing Café Freiburg und da reden wir über das Lebensmittel retten und verteilen mit F-A-I-R. Yes, und jetzt schönen Feierabend dir. Genieß es.
Ciao.
Ciao, bis bald, Clemens.
Danke.